Der Dienstagmittag, Sie hören das Domradio. Ab heute gehen die deutschen Bischöfe in Münster ins sogenannte Vorkonklave. Einen Tag vor der Wahl eines neuen Vorsitzenden wollen Sie über das Profil des Nachfolgers von Erzbischof Robert Zollitz an der Spitze der Bischofskonferenz und die Anforderungen an die katholische Kirche in Deutschland beraten. Dabei ist den 66 Bischöfen klar, dass sich auch die personelle Zusammensetzung ihrer Konferenz in den kommenden Jahren stark ändern wird. Die Bischofskonferenz steht nämlich vor einem tiefgreifenden Generationswechsel. Und darüber sprechen wir mit Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung, der bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Münster vor Ort ist. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was für ein Profil suchen die Bischöfe denn eigentlich für ihren neuen Vorsitzenden?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe mir schon gedacht, eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Also jemanden, der politisch kompetent ist, der also nach außen wirken kann, der die Anliegen der katholischen Kirche, sagen wir mal, vor der Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten, vor uns Journalisten darstellen, präsentieren und vertreten kann. Das ist die eine Funktion. Die andere natürlich ist doch auch, er muss nach innen wirken, er muss diese Bischofskonferenz, die ja nun sehr unterschiedliche Typen vereint, zusammenhalten können, er muss da Kompromisse schließen und schmieden können. Er muss im Dritten natürlich auch ein Vorbild für die Gläubigen sein, also jemand, der auch, sagen wir mal, authentisch fromm und religiös ist, ohne da gekünstelt zu wirken. Also alles dies zusammen soll er sein, das ist schon eine hohe Anforderung.
Der Vorsitzende der Bischofskonferenz wird ja in der Öffentlichkeit vielfach als Chef der Bischöfe angesehen. Hängt damit auch zusammen, dass es zunehmend schwieriger wird, denn einen geeigneten Kandidaten für den Vorsitz zu finden?
Ja, sicher aus diesem Gespaltensein. Also rein kirchenrechtlich formal ist ja der Vorsitzende der Bischofskonferenz mehr oder weniger Chef einer Arbeitsgemeinschaft. Also er ist nicht Chef der Bischöfe, sondern sitzt einer Arbeitsgemeinschaft vor von lauter eigenständigen Bischöfen, die natürlich in ihrem Bistum kleiner Papst sind und auch sich nicht immer gerne reinreden lassen. Das ist das eine. Zum anderen natürlich ist dieser Vorsitzende als Gesicht der katholischen Kirche immer wichtiger geworden, vielleicht sogar wichtiger als ihre Rolle. Gleichzeitig natürlich ist ihre formale Macht gering. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb es nicht so ganz einfach ist, dann zu sagen, wer soll das sein?
Nun wird ja der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx als Nachfolger von Erzbischof Zollitz gehandelt, als einer der heißen Kandidaten oder aber auch der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Was spricht denn für diese heißen Kandidaten?
Kardinal Marx, glaube ich, spricht dafür, dass er natürlich einfach eine unglaubliche Power hat, dass er ein politischer Kopf ist, dass er jemand ist, der nach außen diese Anliegen der Kirche sehr, sehr gut vertreten kann, der jetzt in Rom natürlich regelrecht einen Aufstieg gemacht hat. Also er ist jetzt Koordinator des Wirtschaftsrates, er sitzt in diesem K8-Gremium, also im Gremium der 8 Kardinäle, die den Papst beraten bei der Kurien- und Kirchenreform. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sich denkt, wow, so einen bräuchte man. Gleichzeitig ist er aber auch vielen Bischöfen zu vorwärts drängend. Also einer, der diese Versammlung auch dominieren würde, der natürlich sehr klar wüsste, was er wollte und das, glaube ich, auch sehr brachial manchmal auch durchsetzen würde. Wölki ist da sicher ein ganz anderer Typ. Das ist jemand, der schüchterner ist, auch von der ganzen Art her, der nachdenklich ist, der lieber vorsichtig ist, der, glaube ich, eher ein vermittelnder Typ wäre. Deswegen sagten viele, nehme doch lieber den. Wölki selber hat aber gesagt, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das will, oder er hat viel stärker gesagt, um Gottes Willen, ich will das bloß nicht. Ich glaube, dass er wirklich sagt, das ist nicht meine Aufgabe, ich habe in meinem eigenen Bistum auch noch viel zu tun, was übrigens auch für Kardinal Marx stimmt, der im eigenen Bistum auch sehr viele Baustellen hat, um die er sich natürlich auch kümmern müsste. Und also das sind so Gründe, die gegen beide dieser, wenn man so will, Favoriten sprechen würden, weshalb es vielleicht sogar auch ein Dritter wird.
Eben, das höre ich da schon bei Ihnen raus. Haben Sie da einen persönlichen Tipp, den Sie abgeben würden?
Ja, hier wird viel vom Osnabrücker Bischof Bode geredet, der sein Bistum schon lange und unauffällig und, glaube ich, zur Zufriedenheit der meisten Gläubigen führt, der eher immer als Vertreter des liberalen Flügels galt. Deswegen dachte man alle, ja, der ist nicht wählbar. Das hat sich nur mit dem neuen Papst Franziskus geändert. Vieles von dem, was Bode sagt, sagt der Papst auch. Also da gibt es dann, dieser Grund ist einfach weggefallen. Er ist einer der Dienstältesten. Er ist, glaube ich, jemand, den viele respektieren als einen, der auch Kompromisse schließen kann. Also in diesem Sinne ja. Er ist natürlich jetzt öffentlich wenig aufgefallen. Wäre jetzt keiner, der diese Konferenz nach außen hin sehr profilieren würde, sondern wäre eher jemand, der nach innen wirken könnte und da auch für Frieden durchaus sorgen könnte.
Es ist allerdings klar, dass aller Wahrscheinlichkeit nach eine neue Generation an die Spitze der Bischofskonferenz kommen wird. Was verändert sich denn dadurch? Also wie unterscheiden sich denn die sogenannten jungen Bischöfe von den alten?
Ich glaube, dass die Alten bei allen Unterschieden, die hatten doch viel verbannt. Also bei den ganz Alten sicher die Erfahrung des Kriegsendes, der unmittelbaren Nachkriegszeit für viele, aber auch die Konzilserfahrung. Also das heißt, das sind alles Bischöfe, die sich in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils entschieden haben, Priester zu werden oder eben junge Kapläne waren, also die begeistert waren davon, die das mal in der einen, mal in der anderen Richtung interpretierten. Aber das ist doch ein gemeinsamer Erfahrungshorizont, der die, glaube ich, viel einiger gemacht hat, als die Bischofskonferenz heute ist. Also heute kommen diese Bischöfe zum Teil auch aus ganz unterschiedlichen Biografien. Das finde ich auch interessant. Gut, viele haben natürlich auch in Rom studiert, das eint auch. Viele haben schon diesen Eindruck, das glaube ich, ist auch nochmal der Unterschied zu den Älteren, dass sie doch Vertreter einer sehr kleinen Minderheit sind. Also es gibt nur noch wenige Menschen, die ins Priesterseminar gehen. Und das erleben diejenigen, die jetzt 50 sind, doch auch sehr stark. Also die Bischöfe, die jetzt so, sagen wir mal, die Generation bestes Alter sind, die haben alle schon erlebt, dass da eine Tradition abgebrochen ist, dass sie zum Teil auch gegen so einen Mainstream ins Priesterseminar gegangen sind. Das prägt dann schon. Das macht vielleicht auch manchmal misstrauisch gegen die Öffentlichkeit. Gleichzeitig sehen viele von diesen Jungen, dass es so, wie es die ganze Zeit mit dieser katholischen Kirche gelaufen ist, auch nicht weitergehen kann. Also in diesem Sinne ist das so eine Generation, die, glaube ich, schwerer einzuschätzen ist, die im Positiven, kann man auch sagen, für viele Überraschungen gut ist. Es kann aber auch heißen, dass die Debatten, auch die Auseinandersetzungen dieser Bischofskonferenz zunehmen. Also es wird jedenfalls eine spannende Zeit.
Ab heute gehen die deutschen Bischöfe in Münster ins Vorkonklave, um morgen dann einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Vielen Dank an Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung, der bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Münster mit dabei ist.